wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Die Sportshow mit Malte Asmus. Alles rund um den Sporttag auf meinsportradio.de.
Facebook, Twitter, Snapchat, eigenes Vereins-TV. Die Fußballclubs nutzen die neuen Medien zum einen, um ihre Anhänger näher an sich zu binden, ein Gefühl von Nähe zu vermitteln, zum anderen, um ihre öffentliche Wahrnehmung weitgehend selbst steuern zu können. Da die Vereine exklusive News mittlerweile auch als wirtschaftliches Gut erkannt haben, treten sie zunehmend in Konkurrenz auch zu klassischen Medienbetrieben. Wann hat diese Entwicklung eingesetzt? Was hat sie vorangetrieben? Und werden die Clubs irgendwann vielleicht überhaupt noch auf klassische Medien angewiesen sein? Wir sprechen hier auf meinsportradio.de darüber mit einem, der sich wohl wie kein zweiter bei diesen Fragen auskennt. Zwischen 1983 und 2016 gestaltete Markus Hörwig die Medienarbeit des FC Bayern an vorderster Front, war erster hauptamtlicher Pressesprecher eines Fußballvereins in Deutschland und ist jetzt bei uns. Hallo Herr Hörwig.
Hallo, grüß Sie.
Herr Hörwig, beim FC Bayern war und ist man ja in vielen Bereichen Trendsetter und der Konkurrenz meist einen Schritt voraus. So war es auch in Sachen Pressearbeit damals bei Ihnen. Sie waren ein Vorreiter der Branche und traten Ihr Amt dann auch mit dem Anspruch an, die Medienlandschaft nachhaltig zu verändern. Hatten Sie damals schon geahnt, wie das vonstatten geht, wie schnell und vor allen Dingen umfassend?
Nein, das konnte sicherlich keiner ahnen. Das, als wir damals begonnen haben, sagen wir mal, das, was wir verändert haben, war eine offene Medienpolitik. Das heißt, im Gegensatz zu den Engländern, die sich vor den Medien abschotten, haben wir die Türen aufgemacht und die Medien an uns rangelassen, die Medien natürlich auch irgendwo für uns genutzt, für die eigene PR. Das Ganze war damals noch ziemlich romantisch, wenn man das mit heute vergleicht. Es folgten dann große entscheidende Schritte, es kamen private Radiostationen, dann kamen private Fernsehstationen dazu, die dem Fußball immer gut getan haben. Schwierig und hektisch wurde es dann, als das Internet dazu kam, weil das nicht nur ein sehr schnelles Medium war, sondern vor allen Dingen auch ein anonymes Medium. Und da hat sich die Landschaft schon sehr verändert. Und ich denke, dass wir jetzt im Moment gerade an der größten Veränderung stehen, die es jemals gegeben hat mit den sozialen Netzwerken, aber eben auch mit den eigenen Möglichkeiten, die Clubs, Verbände, jede Firma eigentlich hat, indem sie ihre eigenen Clubkanäle oder ihre eigene Medienlandschaft auch kreieren können. Mhm. Mithilfe des Internets, mithilfe der sozialen Netzwerke.
Und Internet und Social Media natürlich ein Mittel, Sie haben es gesagt, um auch das Image zu steigern, sowohl von Seiten der Vereine, aber auch von Seiten der Spieler. Das dürfte doch mit ein ums andere Mal auch kollidiert sein, dass ein Spieler sagt, ich möchte das aber so machen und ein Verein sagt, nee, Freundchen, so nicht.
Ja, das ist natürlich das. Sind diese Kollateralschäden, die es gibt, dass inzwischen nicht nur die Spieler, die stehen ja hier ganze Armaden von Spielerberatern, von Marketingagenturen dahinter, die den Spielern oder den Sportlern erklären, pass auf, wir müssen unsere eigene Medienarbeit machen, dass das natürlich nicht im Sinne eines Clubs sein kann, ja, denn ein Fußballclub ist immer noch ein Mannschaftssport, es ist ein ganzes Team beisammen, da geht es um Team Spirit. Wenn einer Golfspieler, wenn einer Tennisspieler ist, kann er machen, was er will. Aber solange du in einer Mannschaftssportart dabei bist, musst du dich auch an die anderen orientieren. Und ich weiß nicht, ob jeder Berater, jede Marketingfirma, die hinter einem Spieler steckt, immer auch das große Ganze, sprich die Mannschaft im Sinne hat. Oder ob sie sagen, das ist unser Klient und für den machen wir exklusiv alles und wenn es jemand anderen wehtut, dann nehmen wir das in Kauf.
Das große Ganze mussten Sie als Mediendirektor natürlich immer im Blick haben, Ihre Nachfolger jetzt genauso. Haben Sie permanent eigentlich alles gescannt, was die Spieler dann auch letztlich über Social Media verbreitet haben?
Nein, das geht gar nicht, weil das war einfach viel zu viel. Aber man hat natürlich die Ausschläge, wenn sich wieder irgendwo einer verzippt hat oder vertweetet hat, die hat man relativ schnell bekommen. Weil da gibt es dann eben in den Medienhäusern auch genügend Leute, die also wirklich auf jeden Twitter- und Facebook- und Instagram-Kanal dabei sind. Und wenn irgendwo was auftaucht, dann sehr, sehr hektisch und sehr schnell reagieren. Und spätestens dann landet es bei einem. ja, jetzt kann man sagen, das ist dann zu spät, da haben Sie völlig recht, aber das Internet vergisst heute nichts mehr, ob man jetzt 30 Sekunden zu spät ist oder eine halbe Stunde zu spät, das spielt dann keine Rolle mehr. Wenn etwas mal rausgepostet, rausgetweetet ist, dann ist es da und dann wird darüber diskutiert.
Sie sprachen am Anfang die Romantik an, die dann an Ihren ersten Arbeitstagen vielleicht bei den Bayern noch nicht ganz so gegeben war, weil Sie sich auch erst einarbeiten mussten, aber dann im Laufe der ersten Jahre und das doch alles sehr, sehr im kleinen Kreis stattfand, diese Entwicklung, die dann kam. Wie schwer war das für Sie auch, sich dann immer wieder umzustellen an die neuen Entwicklungen? Es war ja ein stetiger Prozess.
Nein, das war eigentlich gar nicht so schwierig, weil wir damals das Glück hatten, dass wir alle diese Schritte ja mitgemacht haben, sie zum Teil sogar angeschoben haben, ja. Es war eine Grundsatzlogik, als ich das erste halbe Jahr bei Bayern war, ja, da gab's immer einen Kollegen von einer großen Zeitung, der bei jedem Training war. Dann am Donnerstag zur offiziellen Spieltagspressekonferenz kam mal die LCD und die DPA noch mit dazu. Aber das war's. Und das war dann auch der Anfang, wo ich Uli Hoeneß gesagt habe, pass auf, Uli, so kann es nicht sein. Ja, was meinst du? Und sag, ja, wir müssen schauen, dass sie zu uns ans Gelände rauskommen. Ja, nur jemand, der ein Training beobachtet, der beim Club dabei ist, kann ein lebendiges Bild über den FC Bayern München oder über einen anderen Club schreiben. Und das war unsere eigentlich der Grundgedanke, dass man sagt, wir wollen die Journalisten hierher und die sollen beim Training zuschauen, sollen sehen, dass Lothar Matthäus eigentlich nicht mehr kann, aber trotzdem noch eine Viertelstunde lang seine Steigerungsrunden machen muss. Mhm. All diese Dinge zu kennen, zu lernen, zu spüren, zu riechen, ja, und dann in die Redaktion reinzugehen und sagen, das passiert bei Bayern München draußen, das war unser Ziel eigentlich und ich glaube, dass wir das so gut geschafft haben, dass zum Schluss wir gar nicht mehr wussten, wo wir die Journalisten überall hinstecken sollen.
Ich wollte gerade sagen, die Anfragen haben sich dann ja auch in den Jahren immer mehr gehäuft. Das Ganze wurde ja auch internationaler durchs Internet. Sie haben es angesprochen, muss ja mittlerweile auch der asiatische Markt, der südamerikanische Markt bedient werden, weil ja auch Spieler zum Teil von daher kommen und entsprechend das Interesse an Bayern noch größer geworden ist. Wie hat sich das auch personell in Ihrer Abteilung dann ausgewirkt?
Ja, das ist natürlich alles wesentlich größer geworden. Wir hatten bis vor einem Jahr noch gut getrennt, eigentlich logisch getrennt, die klassische Presseabteilung, die sich um die traditionellen Medien gekümmert hat, das heißt Fernsehen, Print, Online. Und dann gab's eine zusätzliche zweite Abteilung, die sich um die neuen Medien gekümmert hat. Ja, also den eigenen Fernsehkanal, die sozialen Netzwerke, die sich dann auch um Medienrechte gekümmert haben. All diese Dinge, an die vor 20 Jahren noch kein Mensch dran gedacht hat, die wurden dann gebündelt in eine eigene Abteilung geholt und die dann hier voranmarschiert ist und sich sehr gut eingearbeitet hat, sodass der FC Bayern in diesem Bereich heute schon die Nummer 1 im deutschen Fußball ist und sicherlich zu den ganz Großen in Europa gehört. Während man parallel dazu aber immer die klassischen Medien nicht vergessen durfte.
Wie viel Überzeugungsarbeit mussten Sie auch bei Spielern und Trainern, vor allen Dingen Trainern, die ja mit Sicherheit ein bisschen fortschrittsfeindlicher in Anführungsstrichen, sage ich mal, sind als jetzt vielleicht die ganz jungen Spieler, wenn es dann um Facebook und um Twitter ging. Haben die da alle dann auch bei solchen Sachen mitgemacht, was sich der Verein dann überlegt hat?
Ja, ich glaube, dass wir bei Bayern München immer sehr, sehr professionelle Trainer hatten, ja, die vielleicht irgendwo einer anderen Generation angehört haben, aber die einfach damit auch mitgehen müssen. Sie haben junge Spieler, die 18, 20, 22 Jahre alt sind, ja. Da fängt es von der Musik an, dass ein Ancelotti natürlich heute mit der Musik eines David Alaba oder Frank Ribéry andere Vorstellungen hat und genauso ist es über die Medienarbeit. Aber das ist eben Aufgabe des Clubs und der Medienabteilung gewesen, auf der einen Seite den Trainern zu erklären, die Medienarbeit heute Gott sei Dank, aber auch manchmal leider funktioniert und die Spieler, die damit aufgewachsen sind, dann natürlich aber schon auch an eine gewisse Seriosität, an ein gewisses Verantwortungsbewusstsein zu appellieren und sie zu erinnern, dass sie eben dann doch keine 20-Jährigen sind, die aus der Schule irgendwas rausposten und vielen Leuten auf den Schlips treten, aber das macht da nichts. Ja. Aber wenn du heute Fußballer bist, in der Bundesliga spielst und dich in einem Tweet mal vertust, dann hat es ganz andere Folgen. Mhm. Und da muss man ganz einfach gewisse Regularien aufstellen, gewisse Dinge ansprechen, die gehen oder die eben nicht gehen.
Ein Regularium beim FC Bayern war auch keine Bilder aus der Kabine, das ist aber dann irgendwann ins Wanken geraten.
Ja, das ist richtig. Das war mal so ein Grundsatz, aus der Kabine kommt nichts raus. Das Ganze ist dann gescheitert, als wir in London die Champions League gewonnen haben. Ja. Wir haben es noch gesehen, wir waren in der Kabine, als dann plötzlich die Boatengs und die Lahms und die Schweinsteigers überglücklich mit dem Champions League Pokal im Arm aus der Kabine getwittert haben. Aber glauben Sie, dass es da irgendjemand gegeben hätte, der dann hingegangen wäre und gesagt, Jungs, das dürft ihr nicht. In dem Moment war alles egal, nur Sie haben recht, von dem Moment an ist dann schon so eine Schranke gefallen, die man dann nur noch schwerlich wieder hochgebracht hat.
Wer war im Umgang mit der Presse und auch mit Medienarbeit aus Ihrer Sicht der versierteste Trainer, mit dem Sie jemals zusammengearbeitet haben bei Bayern?
Ich glaube, Ottmar Hitzfeld war in vielen Dingen ein ganz, ganz großes Vorbild, weil er einfach ein unglaubliches Verständnis für die Menschen, für junge Spieler hatte und auch mal wusste, dass eben so ein junger Spieler Dinge anders tut, als er in seinem Alter vielleicht tun würde. Aber er hatte immer großes Verständnis, dass man sagt, das sind junge Leute, das ist eine neue Generation, die machen die Dinge anders, als wir sie gemacht haben. Und hatte hier sehr viel Verständnis, sehr viel Empathie für die Leute. Ich glaube, dass er auch heute noch einer wäre, der sagt, naja gut, Twitter, Facebook ist jetzt nicht unbedingt etwas, was ich haben möchte, aber wenn die Spieler das so sehen, ja gut, dann ist es die neue Zeit und mit der muss man mitgehen.
Und wer war der Schwierigste? Kann man das sagen?
Schwierig wären sicherlich Felix Magath und Louis van Gaal gewesen. Die waren allerdings noch zu einem Zeitpunkt bei Bayern München, als es die sozialen Netzwerke noch nicht gegeben hat. Ich glaube, das wären vom Typus, von den Charakteren her so zwei gewesen, die da schon das eine oder andere Mal dazwischen gegangen wären und weniger Verständnis dafür gehabt haben, dass junge Menschen manchmal einfach auch Unsinn machen. Ja, und vielleicht sogar noch drüber lachen können.
Felix Magath ja irgendwann dann selbst auf den Trichter gekommen. Facebook ist eine gute Sache, mache ich mal selbst, hat er zumindest eine gewisse Zeit dann betrieben. Mhm. Pep Guardiola, auch ja im Umgang mit Medien, wenn man so Kollegen aus München mit denen spricht, dann hört man immer, oh, das war jetzt auch nicht so einfach, weil er eben vor allen Dingen auch keine Lust auf Exklusivinterviews hatte, beziehungsweise das auch besonders begründet hat, weil er eben keinen benachteiligen wollte. Wie hat man beim FC Bayern das aufgefasst? Sind Sie ihm da gleich entgegengekommen, haben gesagt, okay, machen wir so?
Ja, wir hatten das natürlich schon gewusst aus seiner Zeit in Barcelona. Das hatten wir gewusst von Bayern München und aber auch die Journalisten hier in München, dass Pep Guardiola keine Einzelinterviews gibt. Ich habe anfangs mit ihm gesprochen drüber, über diese Einstellung und er hat mir also dann versichert, naja, du, ich habe keine Zeit. Punkt eins ist, ich habe keine Zeit. Denn der Mann, und das ist jetzt wirklich keine Ausrede, der denkt 20, 21 Stunden am Tag an Fußball. Und er hat dann auch verständlich gesagt, du pass auf, wenn ich jetzt ein großes Interview mache, dann bin ich gedanklich eine halbe Stunde vor dem Interview, bereite ich mich einfach darauf vor, dann habe ich eine Stunde lang dieses Interview und nach dieser einen Stunde bin ich erstmal ausgelaugt, ja, kostet mich noch mal eine halbe Stunde. Und diese zwei Stunden am Tag, die habe ich nicht. Ja, das war eine verständlich und dann kam natürlich auch diese Entscheidung, dass er sagt, du, wenn ich jetzt anfange, ab morgen sag, ich gebe Einzelinterviews, dann ist für mich schon die Frage, gebe ich es der Süddeutschen, gebe ich es oder der FAZ, gebe ich es der Sportbild oder gebe ich es dem Kicker, gebe ich es dem Fernsehen oder gebe ich es dem Radio. Dann sagt er, im Idealfall mache ich 4 Redaktionen glücklich, aber 35 sind sauer auf mich. Warum haben die das bekommen und warum haben sie ich nicht bekommen? Sagt dann, davon muss und will ich mich dann einfach auch schützen. Ich kann es mir nicht leisten, als Trainer von Bayern München oder auch von Barcelona, dass 35 Redaktionen auf mich sauer sind und mich das dann auch irgendwo spüren lassen. Also hat er die Entscheidung so getroffen, keine Einzelinterviews zu geben. Er stand aber wie kaum ein zweiter Trainer für Pressekonferenzen, für Presserunden zur Verfügung, wo er gesagt hat, wenn du mich in der Woche dreimal brauchst, bin ich dreimal da. Wenn du mich fünfmal brauchst, bin ich fünfmal da. Und wenn die Pressekonferenz eine Stunde dauert, dann bin ich eine Stunde da. Aber ich möchte, dass alle dann zusammenkommen.
Wie sehr hat ihn in diesem Zusammenhang genervt, dass gerade bei Pressekonferenzen ja sehr oft auch eigentlich nicht über Fußball gesprochen wurde?
Ja, das ist in der heutigen Zeit da. Natürlich wollen Trainer gerne, wenn sie sagen, ich komme ja als Fußballtrainer her. Ich komme hier nicht als Privatmensch oder als der Kunstliebhaber zu einer Pressekonferenz, sondern wenn Bayern München zu einer Pressekonferenz einlädt, dann geht es in der Regel um Fußball. Und das ist den Trainern natürlich dann eigentlich schon immer am liebsten. Aber sie wissen mittlerweile auch, dass der Boulevard einen sehr großen Rahmen in der Medienlandschaft einnimmt. Und du natürlich nicht umhin kommst, auch mal zu sagen, was es zu Weihnachten auf dem Tisch gibt und was dir die Frau zum Geburtstag geschenkt hat.
Pep Guardiola wollte niemanden vor den Kopf stoßen. Das mussten Sie in Ihrer Rolle als Mediendirektor dann wohl oder übel natürlich einige Male machen und dann eben auch Absagen erteilen für Interviews. Wonach haben Sie das ausgewählt und wie schwer fiel Ihnen das?
Es war natürlich schon schwer, weil ich bin eigentlich ein Kommunikationsmensch. Kommunikation heißt, dass man die Menschen zusammenbringt. Wenn sie miteinander reden, wenn sie sich miteinander verstehen, dann bist du als Kommunikationsmensch glücklich. Bei Bayern München war es natürlich schwierig, alle Leute glücklich zu machen. An trainingsfreien Tagen hatten wir 20 bis 30 Interviewanfragen. In Wochen, wo wir dann Champions League gespielt haben, kamen am Tag 80 bis 120 Interviewanfragen rein. Sie können sich vorstellen, wie viel wir davon erfüllen konnten oder umgekehrt, wie hoch die Prozentzahl war, wo man einfach sagen muss, tut uns leid, es geht leider nicht. Und jede Absage tut natürlich insofern schon ein bisschen weh, weil man sagt, okay, da will einer seinen Job ganz gut machen, ist ehrgeizig und du gibst eben, verwehrst ihm diese Möglichkeit. Andererseits muss man sagen, das ist mein Job gewesen, ja, hier zu koordinieren, dass die Spieler nach wie vor Priorität 1 der Fußball ist und dann erstmal Priorität 2 die Medienarbeit und nicht umgekehrt. Ich hätte mir manches mal einfacher gewünscht, dass ich den Kollegen auch mal gute Nachrichten überbringen kann. Oftmals war es eben so, dass man sagt, Mensch, tut uns leid, aber es ist einfach viel zu viel geworden.
Durch die Auswahl der Medienpartner, die dann eben mit Interviews versorgt wurden, aber auch durch das Autorisieren von Interviews, durchs Redigieren im Nachhinein, haben Sie eine gewisse Macht gehabt. Wie groß würden Sie die Macht eines Pressechefs, eines Mediendirektors in der Bundesliga beziffern?
Ich würde das gar nicht groß als Macht sehen. Also zumindest habe ich meinen Job nie so gesehen, sondern im Gegenteil, ich habe mich immer als Dienstleister gesehen. Dienstleister zum einen mal für die Spieler, für die Trainer, für den Club, auf der anderen Seite auch für die Journalisten. Sie haben gerade das Thema Interviews redigieren angesehen. Da sind wir Medienchefs in der Öffentlichkeit, kriegen wir immer irgendwie auf die Finger. Ich möchte Ihnen aber genau sagen, dass es umgekehrt ist. Weil, ich gebe Ihnen zum Beispiel, ich komme auf den Thomas Müller zu mit 30 Interviewanfragen. Und dann sagt er, du, was soll ich mit denen? Dann sage ich, du, mach bitte 3, 4, wenn es geht. Ja, man, in der heutigen Medienlandschaft, die so hektisch, die manchmal so oberflächlich auch geworden ist, ist natürlich immer die Gefahr groß, dass in einem Interview auch überzogen wird. Also gibt es die Überlegung von einem Thomas Müller, dass er sagt, pass auf, mache ich dieses Interview, besteht ein kleines Risiko, dass morgen die Überschrift anders ist, als ich das gedacht habe, dass sich irgendjemand auf den Schlips getreten fühlt, ist ein gewisses Risiko da. Hm. Wenn ich das Interview nicht gebe, habe ich kein Risiko. Hm. Eigentlich ist die Frage damit schon beantwortet. Ja. Und da sind wiederum wir Medienverantwortlichen dann auf den Spieler zugegangen und haben gesagt, pass auf Thomas, du brauchst keine Sorge haben. Denn du bekommst das Interview vorher, du kannst das Interview vorher nochmal durchlesen, schauen, ob du dich irgendwo verplappert hast. Also, geh offen, geh mit offenem Visier in ein Interview rein. Ja? Mhm. Wenn er die Möglichkeit des Redigierens nicht gehabt hätte, ja, dann wäre er mit so 60% Offenheit in ein Interview reingegangen, weil er sagt hat, okay, ja nicht zu viel sagen, ja nicht mich irgendwo verplappern. Es wäre kein schönes Interview geworden. Mhm. Durch dieses Redigieren, ja, dass er vorher noch mal drüber schauen kann er mit einer viel größeren Offenheit, mit einer Ehrlichkeit, auch mal mit Hintergrundinformationen in ein Interview reingehen. Und das tut dem Interview gut. Mhm. Und dafür sind wir Medienverantwortlichen in der Bundesliga immer eingestanden, haben aber regelmäßig auf die Finger bekommen.
Haben Sie Ihre Spieler auch zu Medienschulungen geschickt, dass eben auch bestimmte Situationen dann im Vornherein schon gleich umschifft wurden, dass da gar nicht erst groß bei der Redigierung nachher nachgearbeitet werden musste?
Nein, also Medienschulung ist ein großes Thema, das mich die letzten 30 Jahre verfolgt hat. Ich war am Anfang ein großer Fan davon, weil ich einfach von der Situation ausgegangen ist, dass ein Ersatzspieler von Bayern München, die Nummer 17, 18, steht im Jahr öfter vor einer Fernsehkamera als der Vorstandsvorsitzende von Audi oder von VW. Das ist so. Und da habe ich gesagt, Leute, die kann man da nicht einfach ungefiltert drauf loslassen. Zum Schluss oder ab der Mitte dieser Zeit bin ich davon völlig abgekommen. Warum? Weil wir Punkt 1 Fußball spielen. Fußball, da geht es nicht um Leben oder Tod. Wir sind keine Ärzte, wir sind keine Piloten, wo ein Fehler tödlich enden kann. Wir spielen nur Fußball. Und wir bieten den Medien eine große Palette dessen, was es heute hergibt. Mhm. Ich weiß nicht, ob Sie schon mal Bundestagsdebatten gesehen haben.
Mhm. Hab ich.
Wenn die Politiker nachher aus dem Plenum kommen und sich vor die Fernsehkameras hinstellen, dann weißt du oft mal nicht, ist das einer von links, ist das einer von rechts, ist das ein Grüner oder ein Gelber. Hm. Wenn nicht unten die Bauchbinde durchläuft und du plötzlich siehst, von welcher Partei er kommt, sie reden mir oft mal zu viel vorgefertigte Sätze. Ja. Das ist Medienschulung. Genau das wollten wir bei Bayern München nicht haben. Wir wollten einen Thomas Müller, ja. Wenn wir einen Medientrainer geholt hätten, der hätte sich vor die Mannschaft hingesetzt, hätte in 5 oder in 10 Sitzungen denen Tools zur die Hand gegeben, wie man sich wehren kann, wie man darauf antwortet, wie man all das tut. Und genau das wäre das Problem gewesen, dass alles vereinheitlicht worden wäre. Genau das wollten wir nicht. Ein Thomas Müller muss ein Thomas Müller bleiben. Ein Philipp Lahm war immer ein Philipp Lahm. Ein David Alaba ist ganz anders als ein Jerome Boateng. Ja. Man darf die Menschen nicht vereinheitlichen, gleich machen, sondern jeder soll so, wie er ist, seine Natürlichkeit auch bei einem Interview, auch vor der Fernsehkamera ausleben. Und das wiederum macht den Fußball so interessant für die Medien. Weil wir den Spieler haben, der introvertiert ist. Wir haben den Extrovertierten. Wir haben den, der gerne plaudert und denjenigen, der weniger gerne plaudert. Der vorher nachdenkt, bevor er spricht, aber gab hin und wieder auch mal einen, der zuerst geplaudert und dann erst denken angefangen hat. Aber es ist all das, was für die Medien interessant ist, und das hat Bayern München geliefert.
Und jetzt liefert Bayern München das ja auch über das eigene Vereins-TV, FC Bayern TV, ein Sender, der ja zunächst im Internet vor allen Dingen aktiv war, mittlerweile ja auch über die Telekom-Plattform zu beziehen ist, wo eben alles rund um Bayern geliefert wird. Ist das nach Meinung vieler natürlich die Grundidee steckt dahinter, dass man sich vom Newsbetrieb der regulären Medien langsam abspaltet. Jetzt mal ganz provokant gefragt, braucht Bayern München in Zukunft angesichts der Plattform Facebook, Twitter oder jetzt eben auch Vereins-TV bald überhaupt noch unabhängige Medien?
Nein, Sie gehen von der falschen Voraussetzung aus. Bayern München will sich nicht absondern oder abspalten von den traditionellen Medien, sondern Bayern macht, München macht das, was ganz legitim ist. Wir haben ein hochwertiges Produkt, das viele Menschen in Deutschland oder auf diesem Planeten interessiert. Und dass jemand hergeht und sein eigenes Produkt vermarktet, das ist, glaube ich, die ureigenste legitime Geschichte. Nichts anderes macht Bayern München. Ja, wir bezahlen sehr viel Geld um die Spieler wie Ribéry, wie Neuer, wie Rodriguez, James jetzt in München spielen zu haben. Ja, dass hier das ureigenste Interesse besteht, sich selber zu vermarkten und nicht nur am Samstag im Stadion, sondern auch am Dienstag, am Donnerstag, am Freitag. Das ist, glaube ich, eine absolut legitime Geschichte. Dass man natürlich dass der Kuchen etwas kleiner wird für die klassischen Medien, die bislang den exklusiven Zugang zum FC Bayern hatten. Das ist der Fall, aber ich meine, damit muss man irgendwo rechnen. Nicht Bayern München hat das Internet und die digitale Welt erfunden. Die ist von selber gekommen. Bayern München nutzt sie nur und sie nutzen sie sehr professionell. Aber unabhängig davon wird man traditionelle Medien immer wieder brauchen, ja. das, was Bayern München, das, was die CDU, das, was VW, jeder kleine Fahrradhändler sich selber nutzt, seine eigene Homepage macht, seine eigenen Medienkanäle bespielt. Das ist normal, das ist legitim, das ist auch sehr, sehr professionell. Dennoch wird es eben auch die traditionellen Medien geben, die mal dahinter blicken, ja, die die Dinge sicherlich nicht immer alles so rosarot sehen, wie man das natürlich selber gern tun wird. Mhm. Deshalb werden die traditionellen, die klassischen Medien nach wie vor ihre Berechtigung haben und sie werden nach wie vor auch Dinge mal kritisch sehen oder mal den Finger in die Wunde legen.
Sehen Sie die Gefahr, dass beispielsweise auch irgendwann Bundesligaspiele oder überhaupt Pflichtspiele eines Vereins exklusiv im Vereins-TV laufen, um dort dann eben, na klar, gegen Abogebühren dann auch ausgespielt zu werden und dass da dann die traditionellen Medien irgendwann auch hinter raus kommen bei, also nicht mehr zum Zuge kommen?
Das ist eine Frage der Rechteverwertung. Ja, ich glaube, die Liga ist sich bewusst, dass es diesen Solidarpakt der Liga gibt, dass die Medienrechte gemeinsam vermarktet werden. Sollte sich da mal etwas ändern, dann könnte es sein. Ja, aber so ist es in Spanien, so ist es in England. Und das sind natürlich schon Dinge, die Bayern München innerhalb der Solidargemeinschaft macht. Aber eigentlich nie dafür gelohnt wird, ja. Wenn Chelsea, wenn Manchester United, City im Jahr 280, 300, 400 Millionen vom Fernsehen bekommen, weil sie sich entweder selber vermarkten oder die beiden Spanier, Real Madrid, Barcelona und die 200 Millionen, Bayern bekommt die Hälfte davon, weil sie sich solidarisch erklären, dann ist es eine gute Geschichte, aber es wird, glaube ich, öfter über Bayern München geschimpft, ja, weil sie so viel Geld haben. Man sollte da vorsichtig sein.
Sie haben sich selbst immer als Kämpfer für den Journalisten bezeichnet. Das haben Sie unter anderem dem Magazin Sportjournalist anlässlich Ihres 30-jährigen Jubiläums als Bayern-Pressechef gesagt. Und Sie haben auch gesagt, ich kann es eigentlich keinem mehr recht machen. Ich sitze immer zwischen den Stühlen. War das letztlich auch irgendwo ein Grund, wo Sie gesagt haben, jetzt höre ich mal auf?
Dass ich zwischen den Stühlen gesessen bin, das war während der ganzen Zeit, ja. Das ist, wenn du heute Medienarbeit leistest, ist deine Position zwischen den Stühlen. Du kannst es beiden Seiten nie recht machen. Du versuchst sie zwar immer irgendwo zusammenzubekommen, aber der eine ist nicht zufrieden, der andere ist nicht zufrieden. Gegenseitig macht man sich diese Vorwürfe nicht. Als Medienmann bist du immer der Puffer dazwischen. Sie haben recht, nach 30, es waren fast 35 Jahren, ist dann irgendwann mal so der Punkt gekommen, wo ich sage, jetzt muss man mal überlegen. Ich bin 60 geworden, das ist mal so ein Zeitsprung, wo man sich mal Gedanken übers Leben macht. Ich habe allein die letzten 15 Jahre meines Jobs bei Bayern München, habe ich 7-Tage-Woche gehabt, weil ich natürlich immer mit der Mannschaft dabei war, weil ich gerade mit der neuen Medienlandschaft permanentes Ohr am Puls der Zeit haben musste. Dazu kam, dass eben jetzt noch einmal eine große Veränderung durch die sozialen Netzwerke kommt. Und ich habe für mich entschieden, dass das vielleicht der Zeitpunkt ist, um jetzt gut auszusteigen. Ich habe vieles bewegt. Ich habe viele Dinge auch in die richtigen Bahnen gelenkt. Jetzt kommt noch mal eine ganz neue, anonyme, verrückte, schnelle, oberflächliche Teil der Medienlandschaft dazu. Ja, ich hätte weitermachen können und mich in das Ganze mit einarbeiten, aber ich habe das Glück, dass ich 60 Jahre alt bin. Wenn ich 55 gewesen wäre, hätte ich 5 Jahre lang den ganzen Unsinn noch mitmachen müssen. Jetzt beobachte ich das Ganze.
Sind ja im Prinzip die Geister, die Sie gerufen haben, die haben.
Ja, natürlich, das kann. Na ja, gut, Internet und soziale Netzwerke habe ich damals noch nicht gerufen. Die konnte kein Mensch voranahnen. Aber das ist der Zug der Zeit, ja. Medienlandschaft ist dasselbe wie Musik. Es gibt noch Menschen, auch bei Ihnen am Radio, die können sich an Tonbänder noch erinnern, ja. Dann gab es Kassetten, dann gab es CDs, jetzt gibt es Blu-ray, ja. Musik ist immer da geblieben. Die Plattform hat sich geändert. Und genauso ist es in der Nachrichtenlandschaft, ja. Nachrichten und News, das interessiert die Leute, wird die Leute immer interessieren. Man muss bereit sein, wie die Plattformen anzuerkennen, die sich verändern. und damit einfach dann mit der Zeit auch gehen.
Nutzen Sie selber Facebook und Twitter privat?
Ich nutze es nicht privat. Ich habe Facebook-Account, habe Twitter-Account, aber ich habe Fake-Accounts, um einfach mich überall reinzusehen, zum Schauen, was die ganze Landschaft hergeht. Aber ich für mich persönlich finde keinen Grund dafür, warum ich mich jetzt auf Twitter oder auf Facebook irgendwo produzieren muss. Ich glaube, es ist manchmal viel zu sehr Selbstdarstellung. Mhm. Die Menschen machen sich mehr Gedanken über, wie sie ihr Image mit Instagram und Facebook und Twitter hinbekommen, als sich darüber zu Gedanken, wie lebe ich eigentlich natürlich. Ja.
Aber Sie müssen natürlich das Ganze weiter im Blick haben, denn Sie haben ja eine neue Rolle jetzt eingenommen. Sie beraten unter anderem Niko Kovac.
Ja, das ist richtig. Ich habe 2 Trainer in der Bundesliga, die ich in Medien- und Öffentlichkeitsarbeit berate. Ich habe noch 2-3 Mandanten dabei, die ich eben in ihrer Öffentlichkeits- und Medienarbeit berate. Ich mache sehr viele Vorträge und Workshops über Öffentlichkeitsarbeit, über Medienarbeit, aber auch über Teamarbeit, denn ich habe in meiner Zeit 14 hochkarätige Trainer bei Bayern München erleben dürfen und habe immer fasziniert beobachtet, wie sie mit ihrem Team von 20, 25 Spielern umgehen, ja. Dass völlig unterschiedliche Charaktere sind, die zum Teil aus anderen Kulturen kommen. Wie fügst du so eine sehr heterogene Mannschaft zusammen, damit sie Erfolg haben darf? Das hat mich immer fasziniert und das sind heute so die Dinge, über die ich aus meinem ganzen Erfahrungsschatz bei Bayern München jetzt auch gerne erzähle und weitergeben kann. Und
da haben Sie ja einiges zu feiern gehabt mit dem FC Bayern. 46 Titel insgesamt, darunter 19 deutsche Meisterschaften, 2-mal die Champions League. Wie groß ist denn eigentlich der Anteil eines Mediendirektors am Erfolg einer Mannschaft?
Ich würde sagen 0,001%. Ich durfte mitfeiern, ich durfte mitbegleiten, ich habe natürlich dafür gesorgt, dass alle diese Dinge medial und in der Öffentlichkeit gut vorbereitet wurden, dass sie entsprechend, wenn wir Erfolge hatten, natürlich auch gut nach außen verkauft wurden. Das war eine sehr, sehr spannende Aufgabe. Und ich glaube, dass es, wie es bei Bayern München, ich war da nicht alleine, dass wir das ganz ordentlich gemacht haben. Wenn Sie sehen, Bayern München ist heute mit weitem Abstand der Club, das Unternehmen, das die meisten Auflagen, die meisten Quoten im Fernsehen, im Printbereich sorgen. Also viele Fehler haben wir nicht gemacht, sondern glaube ich, die Arbeit sehr, sehr professionell erledigt. Deshalb steht Bayern München heute auch medial dort, wo der Verein steht.
Was war der schönste und was war der schwierigste oder schlimmste Moment in Ihrer Geschichte als Mediendirektor?
Jetzt mal abgesehen von so medialen Aufschlägen, die wir hatten natürlich. Ja, es gab mal die Entscheidung, wo Sebastian Deisler bekannt gab, dass er an Depressionen erkrankt ist. Das war damals eine sehr schwierige Geschichte. Die ganze Hoeneß-Daum-Affäre war medial ein Wahnsinnsakt, den wir damals gestemmt haben. Vom Sportlichen her gab es sicherlich 2-3 Momente, als wir damals 2001 in Hamburg in der 90. Minute die deutsche Meisterschaft verloren haben und sie uns mit einem Freistoß in der 94. Minute wieder zurückgeholt haben. Das war ein Highlight, wo du sagst, da kriegst du heute noch Gänsehaut. Und nicht vergessen, 3 Tage nach diesem Erlebnis sind wir in Mailand Champions League-Sieger im Elfmeterschießen geworden. Aber umgekehrt, die Tiefen waren natürlich auch so verlorene Champions League-Finales. Ja. Damals 1999 in Barcelona, als wir in der 90. Minute Champions League-Sieger waren. In der 93. war es Manchester United. Oder ganz schlimm auch das verlorene Finale daheim 2012 in München, als alles für die große Party vorbereitet war. Eine Stadt kurz vorm Explodieren war. Und dann haben wir dieses Spiel noch verloren. Das ist Fußball.
Das ist Fußball und das macht ihn so interessant und eben auch für Medienschaffende so ja wichtig auch, um dann natürlich auch das Publikum an sich zu binden. Bei uns auch Fußball natürlich die überragende Sportart, auch wenn sie manchmal ein bisschen anderes unterdrückt und eben auch ein bisschen in den Hintergrund drängt. Interessieren Sie sich außer Fußball eigentlich noch für anderen Sport, Herr Höfig?
Ja, natürlich. Unglaublich. Sehr viel für Sport. Für Tennis, für Basketball, für Formel 1. sind toll. Was mir ein bisschen leid tut, dass die Leichtathletik so in den Hintergrund getreten wurde. Ich kann mich noch gut als Jugendlicher erinnern, jedes Leichtathletikfest, wenn am Fernsehen irgendwo, die waren die Straßen leer, ja, weil man die Leute beim Leichtathletik beobachtet hat. War toll, ja. Trotzdem muss man sagen, wenn der Fußball macht seinen Job sehr ordentlich, aber er interessiert eben auch die meisten Menschen in diesem Land oder in Europa oder auch da auf der ganzen Welt. Ich kann dem Fußball nicht vorwerfen, dass er diese Medienpräsenz hat und damit vielleicht Volleyball oder Dressurreiten in den Hintergrund kommt, ja. Es ist immer so, wenn sich mehr Leute für Dressurreiten interessieren würden, dann würde der Fußball in den Hintergrund treten. Aber Fußball liefert den Menschen so viel. Er ist ein Spiegelbild unserer Gesellschaft geworden. Im Fußball, im Sport passieren all die Dinge, die heute jeden Tag in den Büros, in den Unternehmen passieren. Und es kommt Emotion noch mit dazu. Nirgendwo auf der Welt, vielleicht in der Musik noch, das ist das Einzige, werden so viele Emotionen kreiert, wie im Sport, wie im Fußball speziell. Ja. Und das ist das, was den Fußball und den Sport so außergewöhnlich macht.
Diese Emotionen, die haben Sie als Mediendirektor beim FC Bayern natürlich in den letzten Jahrzehnten maßgeblich mitbestimmt. Herr Hörwig, vielen Dank für das Interview.
Besten Dank auch.
Und das Interview mit Markus Hörwig wurde uns ermöglicht von Andrea Kummer, der Athleten- und Expertenagentur.
Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Kevin Scheuren hier von Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de. Zu jedem Rennwochenende bringen wir dir alles, was du brauchst, um bei der Königsklasse des Motorsports up to date zu sein. Vorberichte, Nachberichte, Analysen und Meinungen, das alles gibt's hier. Und wenn dir gefällt, was du hörst, dann bring Starting Grid bei iTunes auf die Pole Position. Wie das geht? Eine kleine Rezension schreiben und 5 Sterne dalassen und schon sind wir auf dem Treppchen ganz oben.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.